Ja, Herr, wir loben dich, Herr. Amen, Herr, für dein Wort, dass du zu uns redest. Herr, dass du uns so viel offenbarst in deinem Wort, im Buch des Propheten Jesaja. Und Herr, wir beten, dass du es uns weiter öffnest. Herr, dass wir erkennen, Herr, was unser Problem ist, dass du uns aufdeckst, Herr, dass du uns Licht gibst in deinem Wort. Amen.
Amen.
Ja, lob den Herrn für die Weherrufe. Es ist, man hört es nicht gerne, aber es macht echt sehr gesund. Es ist wirklich für uns sehr wichtig. Wir haben gerade gesehen, wir müssen umkehren zum Herrn. Wir wollen zu dem Überrest gehören. Wir müssen auch Buße tun.
Amen.
Und jetzt durch diese Weherrufe, die uns der Herr in Jesaja gibt, können wir Stück für Stück noch sehen, wo der Herr uns Punkte zeigen will, wo wir noch Buße tun müssen, wo wir noch eine tiefgreifendere Buße brauchen. Wo der Herr noch tiefer in uns was verändern möchte. Und deswegen ist es so wichtig, das in Jesaja jetzt auch zu sehen, alle Weherrufe auf uns wirken zu lassen. Zu den Gemeinden in Offenbarung 2 und 3 hat der Herr fast jeder Gemeinde gesagt, tut Buße. Und hat immer Punkte angesprochen. Und auch heute heißt es immer noch, tut Buße. Wir müssen immer noch umkehren zum Herrn. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern wirklich tiefgreifen. Und so ist wirklich heute, muss uns der Herr durch Jesaja zeigen, welche Punkte der Herr uns behandeln möchte.
Amen.
Und er fängt gleich an. Jesaja spricht sofort, wehe der stolzen Krone, der trunkenen Ephraims. In Jesaja 28, Vers 1. Wehe der stolzen Krone, der trunkenen Ephraims, der welken Blume seines herrlichen Schmucks. Und so ist es auch heute. Wir werden schnell stolz und betrunken. Der Herr zeigt was. Der Herr tut was. Und sofort denken wir, wir haben irgendwas Besonderes erreicht. Oder wir meinen, ja okay, jetzt haben wir es. Und jetzt müssen wir nicht vorangehen. Und hier zeigt der Herr wirklich, es macht uns stolz und betrunken. Stolz macht immer betrunken. Es vernebelt die Sicht. Man weiß nicht mehr, um was es geht. Wir haben keine Ausrichtung mehr. Was möchte der Herr tun? Und so ist es heute wichtig, dass wir sehen, was dieser Wein ist. Dieser Wein, der betrunken macht. Und es gibt eigentlich nur zwei Weine. Es gibt den Wein der Welt und es gibt den Wein der Religion. Und wir sind sehr, sehr empfindlich dafür, dass wir etwas trinken, dass wir Kompromisse eingehen mit der Welt, dass wir anfangen, uns zu sagen, ja, das kann ich doch machen, das ist doch okay. Wir fangen an, kleine Schlücke zu nehmen von dem Wein. Aber wenn man einmal anfängt, den Wein zu trinken, dann werden wir süchtig davon. Und wir wollen immer mehr davon. Und wir merken gar nicht, dass wir eigentlich immer mehr hingezogen werden zu dem Wein dieser Welt. Es war bei mir auch so die letzten Wochen. Ich hab letztens wieder war ich kurz auf YouTube, auf einmal springt ein Video hoch, und ich so, okay, es interessiert mich, klicke ich an und hab's angeguckt und ich habe gemerkt, hey, das macht Spaß, das ist Freude, ich kann mich mal ausruhen, entspannen, aber Es hat echt angefangen, mich immer. Ich wollte eins nach dem anderen, habe eins nach dem anderen angeklickt. Und da habe ich gemerkt, hey, das ist echt der Wein dieser Welt. Ich fange an, mich da rein zu investieren. Es zieht mich, weil es macht Freude der Seele. Die Seele, endlich mal kein Kampf, sondern einfach mal ausruhen. Seele baumeln lassen, wie man heute so schön sagt. Und das ist. Da habe ich gemerkt, hey, ich wurde betrunken. Ich habe nicht mehr klar gesehen, was möchte Gott eigentlich tun. Das ist jetzt, ich mache irgendwas, was ich halt will. Und so, das ist wirklich der Wein der Welt. Und der ist sehr ansteckend. Wenn ich anfange, in der Welt zu leben, das springt sofort über auch auf die anderen um mich herum. Wenn ich mich mit etwas fülle, davon redet mein Mund, hat der Herr gesagt. Wenn ich mich mit der Welt, mit dem Wein fülle, dann werde ich auch davon reden mit meinen Brüdern und Schwestern und sie werden davon genauso betrunken. Und deswegen heißt es dann auch in Vers 7, heißt es, dass, Auch diese taumelt vom Wein und schwanken vom Rauschtrank. Und dieses auch diese, das bezieht sich auf Juda. Am Anfang sehen wir nur Ephraim, wehe der stolzen Krone der trunkenen Ephraims. Und später, und auch in den späteren Weherufen, erkennen wir, die Trunkenheit von Ephraim ist weitergegangen bis nach Juda. Und so sehen wir, dass es breitet sich aus. Wir müssen heute wirklich klar sein, was mit Wein der Welt angeht, dass wir uns nicht beeinflussen lassen. Und auf der anderen Seite zeigt der Herr auch, dass es den Wein der Religion gibt. Am Anfang, wenn wir sagen, okay, ich will, dann sage ich halt, okay, ich will nichts mehr mit der Welt zu tun haben und mache mir Vorschriften und Gesetze, dass ich das und das und das nicht mehr tun will oder ich will das nicht mehr tun und fange an, Vorschriften zu machen, gemäß den Geboten Gottes zu leben, den Geboten von mir selbst zu leben. Und das ist der Wein der Religion. Wir machen uns Vorschriften und werden hart dadurch. Wir versuchen uns selber zu erfüllen, was wir denken, wir können es schaffen, wir können es aus eigener Kraft, können wir die Gebote Gottes halten oder allgemein einfach den Regeln folgen. Und ich habe echt gemerkt, das macht uns wirklich hart und unnachgiebig, wenn wir religiös werden. Und wir werden noch später sehen, dass der Herr uns da wirklich behandeln möchte. Er möchte in uns, wir sind Gottes Ackerfeld und Gott möchte uns beackern und er möchte Furcht in unsere Herzen ziehen. Deswegen ist das Gericht sehr wichtig, dass der Herr uns das zeigt, dass unsere Herzensböden immer weich sind für sein Sprechen. Es ist nur möglich, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir Buße tun, wenn wir uns von ihm wirklich auch die Sachen auch sagen lassen und auf uns wirken lassen. Und wir sehen auch, was das Problem war am Ende. Es heißt in Vers 1, der Welkenblume seines herrlichen Schmucks. Irgendwann, wenn wir so bleiben, wie wir sind, wenn wir vom Herrn nicht immer wieder überführt werden, dann verwelken wir. Es ist wirklich keine Herrlichkeit mehr da. Die Blume verwelkt und alles, ja, es ist nicht mehr so, wie es mal war. Es war einst mal herrlich, sicherlich, aber irgendwann vergeht die Herrlichkeit. Und das ist genauso, wie wenn wir heute uns nicht neu machen lassen vom Herrn. Und er sagt in Lukas 5, können wir noch lesen, Vers 37, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. So bleiben beide miteinander erhalten. Und das ist wirklich so. Wenn wir so alt und verkrustet sind, wenn wir einfach immer das machen, was wir immer machen, und wir denken gar nicht mehr darüber nach, wir fragen nicht mehr den Herrn, ist es wirklich das, was du tun möchtest? Ist es dein Wille? Dann werden wir so alt und verkrustet, und wenn der Herr uns neu füllen möchte, dann platzen wir. Wir können nicht gefüllt werden, weil wir würden sonst kaputt gehen. Und das Problem ist auch in Vers 39, niemand, der den Alten trinkt, will sogleich den Neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Es ist doch wunderbar, alles ist super, es ist nichts, man kann nichts dran aussetzen. Warum sollten wir was Neues vom Herrn empfangen? Warum sollten wir weitergehen? Und hier sagt er, warum muss uns der Herr ich zeigen? Wir brauchen das Neue. Den Kelch, den er uns zu trinken geben möchte, sagt er in Matthäus 20, sagt er zu Jakobus und Johannes, sagt er, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und er zeigt, es ist nicht einfach, den Kelch zu trinken, den er uns zu trinken gibt. Wir möchten lieber in unserer Tradition bleiben, lieber das so machen, wie wir es immer gemacht haben. Und dann sehen wir auch, was Gott tut. Wenn wir so bleiben, dann sehen wir auch, was das Resultat ist. Und zwar, das sehen wir in Jesaja 28. Da sagt er, so wird auch er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden. Wenn wir nicht mehr auf den Herrn hören wollen, wenn er uns so viel sagt und so viel zeigt, dann wird er anfangen, mit uns in stammelnde Lippen zu reden. Wir werden gar nicht mehr verstehen, was er zu sagen hat eigentlich. Und das muss uns echt heute warnen, dass der Herr nicht, wenn wir heute ins Christentum gucken, jeder sagt was anderes und jeder, weil jeder betrunken oder viele sind betrunken von dem Wein, weil Gott nicht mehr klar zu ihnen reden möchte. Er möchte gar nicht mehr zu ihnen klar reden. Und so ist es, es ist heute immer noch so. In 1. Korinther 14, Vers 21 greift es Paulus nämlich auf. Und er sagt, es ist die Zungenrede, von der heute auch viel gesprochen wird. Er sagt, es ist, Gott wird zu ihnen durch stammelnde Lippen reden. Hier eigentlich in Vers 10, Schlachter besetzt mit Vorschrift auf Vorschrift. Man kann aber, also der ursprüngliche Text heißt Zafla Zaf und Zafla Zaf, Kafla Kaf und Kafla Kaf. Und wenn Gott so zu dir redet, wie willst du verstehen? Und es ist wirklich ein Gericht des Herrn, wenn er heute so zu uns redet, wenn wir es nicht verstehen. Es ist gut, wenn es ein klares, deutliches Wort ist, was er heute zu uns redet. Eine Posaune, die uns wachrüttelt, die uns auf den Weg bringt, die uns das Ziel zeigt, wohin es geht. Und darum geht es in dieser Konferenz. Wir wollen wirklich das Ziel sehen, wohin geht's. Nicht nur einfach nur Gericht, einfach so, sondern wohin geht's. Dass der Herr wirklich in so einer Sprache, nicht in Babysprache, sondern in einer Erwachsenensprache reden kann. Ja, er sagt hier, er muss zu denen reden, die von der Milch entwöhnt und von den Brüsten abgesetzt sind. Das sind Kinder. Der Herr möchte aber, natürlich wir sind Kinder Gottes, aber er möchte, dass wir im Verstand Kinder sind, aber im Geist müssen wir zur Reife kommen. Und so ist es, genau, möchte er uns behandeln. Und die einzige Behandlung, die es wirklich gibt, ist durch Christus, dass wir die Substanz von Christus gewinnen. Wir brauchen keine viele Lehre, sondern wir brauchen wirklich die Christus, die Wirklichkeit. Und wir werden noch in der Konferenz sehen, was es ist, wie wir die Substanz von Christus gewinnen können. Es sind die Opfer und die Feste, wie wir wirklich umgewandelt werden können. Weil dann merken wir, okay, es sind nicht mehr wir, nicht mehr wir, die irgendeine Religion ausführen oder so, sondern wir verlassen uns ganz auf den Herrn.
Amen.
So heißt es in Vers 5, an jenem Tag wird der Herr der Herrscharen für den Überrest seines Volkes eine herrliche Krone und ein prächtiger Kranz sein. Der Herr muss wirklich alles sein in uns. Nicht nur ein bisschen hier und da, sondern er muss wirklich unser Kranz sein. Er muss alles in uns werden, er muss alles in uns ersetzen. Dass wir zu ihm kommen können. Und für den, der zu Gericht sitzt, ein Geist des Rechts. Eine Stärke denen, die den Angriff vom Tor abwehren. Ja, er zeigt wirklich, es geht durch das Gericht.
Amen.
Und so sind wir heute auf dem Weg, dass Christus wirklich unsere Krone wird, an jenem Tag, dass am Ende, wenn Jesus wiederkommt, wir nicht in eine verwelkte Blume sind, was er überhaupt nicht mag, sondern wirklich dass er unsere Zierde ist, dass er sich freut, seine Braut in Empfang zu nehmen.
Amen.
Und genau, wenn wir das tun, es wird uns vor dem Stolz bewahren, wenn wir uns auf unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen.
Amen.
Dass wir, wenn wir uns rühmen wollen, dass wir uns in dem Herrn rühmen und nicht in unserer eigenen Stärke. Und so werden wir nicht nur eine herrliche Gemeinde, sondern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nicht nur einmal herrlich, sondern wirklich beständig von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und genau, lob den Herrn.
Amen.
Amen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit.
Amen.
An jedem Tag wird der Herr erscheinen.
Für den Überrest Volkes eine herrliche Krone und ein prächtiger Kranz sein.
Und
für den, der zu Gericht sitzt, ein Geist des Rechts und eine Stärke für denen, die den Angriff vom Tor abwehren. Amen.
Amen. Amen. Amen. Ja, dieses erste Wehe über den Stolz. Gleich Vers 1 sagt, wehe der stolzen Krone der Trunkenbolde Ephraims. Und Vers 3 weiter, mit Füßen wird zertreten die stolze Krone der Trunkenen Ephraims. Ja, Stolz ist wirklich etwas sehr Schwerwiegendes und was tief in den Menschen reingekommen ist. Schon die erste Sünde, die getan wurde, das war, als Luzifer, der Glanzstern, stolz wurde und dann gefallen ist zum Satan. Es ist die Krankheit des Teufels, Stolz. Wir lesen in Hesekiel 28, Vers 17 über diesen Luzifer, der sehr herrlich war. Er war ein Glanzstern, schöner als alle anderen. Und es steht, dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Hesekiel 28, Vers 17. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Und dadurch, durch dieses stolze Herz, ist er gefallen und wurde zum Satan. Und er hat nicht lange gewartet, um dieses Gift auch in den Menschen reinzubringen, indem er den Mensch verführte und der Mensch ebenso gefallen ist und aus dem Garten Eden hinausgeworfen wurde. Und heute wirklich, wir müssen dieses erste Wehe sehr ernst nehmen, dass nicht irgendwo in uns ein stolzes Herz ist. Dieser Stolz, den wird Gott sicherlich richten. Und wenn wir stolz werden, dann werden wir, wie wir gehört haben, dann wird auch die Herrlichkeit Gottes weggehen. Wenn wir so bewusst sind über unsere Schönheit und wie herrlich wir sind, dann wird der Herr am Ende sagen, okay, ihr könnt das alles gut, ihr habt es im Griff, ich gehe jetzt. Und wenn die Herrlichkeit Gottes geht, dann sehen wir, dann wird es welk. Dann wird es welk und alt. Und es war mal herrlich, es war mal eine schöne Blume, aber wenn der Herr geht, dann wird sie welk und ist für nichts mehr zu gebrauchen. Es ist genauso wie bei Vers 4. Es wird ergehen wie einer Frühfeige. Oh, sie war reif. Es war eine Feige, die wurde reif. Aber sie hat es nicht bis zur richtigen Ernte geschafft, sondern wurde davor schon verschlungen. Und so wirklich der Stolz kommt vor allem dann, wenn der Herr was tut bei uns, wenn etwas zu sehen ist von seiner Herrlichkeit. Aber dann müssen wir besonders aufpassen, dass wir nicht stolz darauf werden, wie herrlich die Gemeinde ist. Am Ende ist unser Fall sehr steil. Und wenn wir jetzt stolz werden, bis der Herr wiederkommt, es wird nichts mehr da sein. Dann ist die Frühfeige verschlungen und weg. Und ich habe den Herrn gefragt, okay, wo ist Stolz in meinem Herzen? Zeige mir wirklich den Stolz, damit ich den Stolz heute behandeln kann. Ich möchte nicht heute ein stolzes Herz haben. Und lob den Herrn, er gibt auch Licht. Und eine Sache hat er mir gezeigt, dieses Vergleichen miteinander. Der Herr hat mir gezeigt, dass ich schnell dabei bin, auf den Bruder oder die Schwester neben mir zu schauen, mich zu vergleichen und zu gucken, wo bin ich besser, wo kann ich mehr. Und dieses Vergleichen, das ist wirklich der verborgene Stolz an uns. Der Stolz, der ist leider oft nicht offensichtlich, sondern sehr verborgen. Der schlummert irgendwo und wirkt unterbewusst. Aber der Herr muss es ans Licht bringen. Wo bin ich stolz, auch gegenüber den Geschwistern? Der Herr hat mich ertappt, ich vergleiche mich
Wo habe ich mehr Kapazität, mehr Aufnahmefähigkeit und fange an, mich dann besser zu fühlen, wenn es mehr ist wie beim anderen? Ja, ich sage, so eine schlechte, stolze Herzenshaltung. Und eins hat der Herr mir wirklich gezeigt, wenn ich anfange, nach rechts und links zu schauen, verliere ich den Blick nach vorne. Dann fühle ich mich zwar relativ zum anderen besser, aber ich gehe auch nicht mehr voran. Dann kann ich mich viel vergleichen mit dem anderen, aber wie sieht das aus? Wie kommen wir zu dem Ziel? Na, der Herr mir sagt, das ist wirklich, das bringt uns zum Stillstand, wenn wir stolz sind und gegenseitig vergleichen. Und ein Vers, der sehr passend trifft, Lukas 18, Vers 9. Lukas 18, Vers 9 sagt Jesus, er sagte aber auch zu etlichen, es gab so viele, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Ja. Das ist der Stolz. Das stolze Herz vertraut auf sich selber. Es glaubt, ich bin gerecht. Und es verachtet die anderen. Ja. Und er sagt dieses Gleichnis von den zwei Menschen, die zum Tempel gehen, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zöllner. Und der Pharisäer stellt sich hin und betet bei sich selbst so. Und hier gibt Gott Licht über den Stolz im Herzen. Er betet, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Und so weiter. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ja. An sich gute Dinge, aber wirklich so selbstgefällig und stolz darin, dass ich so gut bin und der andere, oh, der macht ja das und das falsch. Und das mache ich nicht, ich bin da besser. Und genau das ist die stolze Haltung, die der Herr mir gezeigt hat. Wo er mir gezeigt hat, wenn ich so über die anderen denke, dann gilt das wehe mir. Wehe der stolzen Krone.
Ja. Amen.
Und stattdessen sollte ich eigentlich wirklich mehr die Ausrichtung haben für das Reich Gottes. Wenn der Herr mir was zeigt und ich was ergriffen habe und es gut ist, dann soll ich sagen, Herr, wie möchtest du mich gebrauchen, damit dein Reich mehr kommt? Wenn du mir viel Kapazität gibst, wie soll ich sie einsetzen, damit es deinem Reich nützlich ist? Wenn ich sehe, dass ein Bruder nicht so gut geht und er irgendwo kämpft, Herr, wie kann ich ihm helfen, dass auch er wieder vorangehen kann? Ja. Das ist eine Haltung, die ist nach vorne gerichtet. Ja, Amen. Und der Herr hat uns auch in Mose schon sehr viele, sehr praktische Dinge gezeigt, wie wir Christus jetzt ergreifen können, um das zu behandeln. Wir haben gelesen in 3. Mose 23, Vers 26 über das Versöhnungsfest. Und das Versöhnungsfest wird so beschrieben, der Herr redete zu Mose und sprach, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Der soll euch eine heilige Versammlung sein. Und ihr sollt eure Seelen demütigen und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Lobt den Herrn. In diesem Versöhnungsfest sehen wir etwas, was Jesus uns gibt, an die Hand, um jetzt Stolz zu behandeln. Wenn ich merke, hier kommt Stolz in mein Herz, dann kann ich Versöhnungsfest feiern, indem ich meine Seele demütige. Indem ich meiner Seele und meinen Gedanken Einhalt gebiete und sage, nein, ich lasse es nicht zu, dass ich jetzt hier die anderen verachte oder mich vergleiche, um mich selber irgendwie hochzuheben, sondern ich demütige meine Seele, indem ich sage, nein, Herr, ich lasse es nicht zu. Diese Gedanken sind nicht von dir und der Stolz, der muss aus meinem Herzen jetzt raus. Und durch dieses Versöhnungsfest können wir wirklich unser Herz wieder demütigen unter Gottes Wille und dass er uns ein reines Herz gibt.
Amen.
Ja, lobt den Herrn. Solange der Herr wirklich uns das aufdeckt und redet, dann haben wir eine Chance, Buße zu tun, und dann wird es besser. Ja, wir müssen es wirklich schätzen, wenn der Herr so klar Licht gibt über Dinge, die in uns verborgen sind. Und sobald er etwas klarstellt, dann muss unsere Haltung sein, Amen, Herr, ich möchte das jetzt behandeln lassen. Ich möchte jetzt alles Stolze raus aus meinem Herzen tun. Wenn wir das nicht tun, dann, wie wir schon gehört haben, dann kommt Vers 9. Jesaja 28, Vers 9. Wem soll man Erkenntnis beibringen und wem die Botschaft erläutern? Denen, die von der Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind? Wenn wir nicht bereit sind, auf das Sprechen Gottes zu hören und unser Herz verhärten, dann sagt Gott am Ende, wem soll ich es jetzt überhaupt noch erklären und sagen? Dem Volk, zu dem ich rede, die haben kein Ohr zu hören, da kann ich es nicht weiter sagen. Soll ich es den kleinen Kindern sagen, die von der Brust abgesetzt sind? Es wird auch nicht viel helfen. Was macht Gott am Ende? Weil sie sagen, Vorschrift auf Vorschrift, das Wort Gottes, was er ihnen eigentlich als Warnung geben möchte, sie schlagen es in den Wind und sagen, ach, das sind ja nur Vorschriften auf Vorschrift, lass mich damit in Ruhe. Und dann sagt er, so wird auch er zu diesem Volk mit stammelnden Lippen und in fremder Sprache reden. Wenn Gott so reden muss, zeigt es, dass er davor klar geredet hat, aber das Volk wollte es nicht annehmen und nicht hören. Und weil sie sich wiederholt dem Sprechen des Herrn widersetzt haben, deshalb fängt er an und sagt, okay, weil sie sowieso nicht hören, kann ich ja auch in undeutlichen Sprachen zu ihnen reden, sie wollen ja sowieso nicht hören. Das heißt, wenn Gott heute undeutlich zu uns redet, in stammelnden Lippen oder in fremden Sprachen, dann ist das ein Zeichen, dass Gott eigentlich schon klar geredet hat. Aber weil wir uns widersetzt haben, redet er jetzt so. Und ich habe ein Beispiel. Ich war kürzlich bei einer Familie zu Hause. Sie haben seit 3 Jahren angefangen, ihr Haus zu renovieren. Und als wir da sind, fiel uns sofort auf, die Lampen sind noch nicht installiert. Es sind nur Kabel mit Glühbirnen. Und wir haben gesagt, ah, okay, die Lampen. Und dann haben sie gesagt, ja, uns fällt schon gar nicht mehr auf. Wir leben schon und es funktioniert alles, aber uns fällt gar nicht mehr auf, dass ja die Lampen noch nicht richtig sind. Und mir hat es eins gezeigt, wenn der Herr zu mir spricht und ich das nicht in Angriff nehme, irgendwann mal fällt es mir gar nicht mehr auf. Dann fällt es mir gar nicht mehr auf, dass mein Zustand ja eigentlich doch nicht so herrlich ist, wie ich dachte. Aber es fällt mir nicht mehr auf. Die Wohnung, man sieht sofort, oh, die Lampen sind nicht in Ordnung, aber es fällt nicht mehr auf. Es wurde schon zur Gewohnheit. Und wenn ich heute von mir überzeugt bin, ich bin schon so bereit und herrlich und habe schon eigentlich das Sprechen Gottes, über wo es noch nicht so herrlich ist, immer ignoriert, dann denke ich am Ende, alles passt, es ist gut. Aber jemand anderes kommt und merkt sofort, oh, so herrlich ist es doch nicht. Und das zeigt wirklich, wie gewöhnt wir auch an einen Zustand werden. Wir gewöhnen uns auch so schnell an irgendetwas. Und hier wirklich die dringliche Ermahnung und Bitte von Gott, dass wir schnell seinem Sprechen gehorchen. Wenn er irgendwas zeigt, nicht lang warten. Nicht sagen, oh, er muss es mir nochmal 10-mal sagen, dann wird es klar. Sondern wir müssen schnell vorangehen. Schnell in die Tat umsetzen. Der Herr zeigt was. Amen. Heute ist ein Tag der Errettung.
Amen.
Heute kann ich Buße tun, es annehmen und in Angriff nehmen. Amen. Wir müssen schnell vorangehen. Nicht zu lang warten.
Amen.
Ja. Nicht, dass wir in einen Zustand gewöhnt werden und der Herr muss uns am Ende ergibt. Er gibt dann ein Stück weit auf. Wenn Gott hier sagen muss, in Vers 11, So wird auch er zu diesem Volk mit stammelnden Lippen und in fremder Sprache reden. Das entspricht nicht unserem Konzept. Wir sagen, Gott, wenn jemand es nicht versteht, musst du es doch nochmal deutlicher reden. Und wenn er es immer noch nicht versteht, dann nochmal deutlicher. So denken wir. Aber Gott sagt, wenn er nicht hören möchte, wenn wir nicht hören möchten, dann rede ich sogar noch in fremden Sprachen, dass er es erst recht nicht verstehen kann. Haben wir schon mal so ein Bewusstsein. Aber wir müssen wirklich Gottes Ordnung kennen. Ich möchte da nur kurz als kleine Bestärkung davon, wie Gottes Wege manchmal sind, Lukas 19, Vers 24 lesen. Und zwar geht es um die Pfunde und er sagt, und zu den Umstehenden sprach er, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der 10 Pfunde hat. Da sagten sie zu ihm, Herr, er hat schon 10 Pfunde. Denn ich sage euch, und jetzt sagt er, wer hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von ihm wird auch noch das genommen werden, was er hat. Es entspricht nicht unserer Vorstellung. Wir sagen, das ist ungerecht. Der mit 10 hat schon 10, warum soll der nochmal 1 bekommen? Und genau gleich ist Jesaja. Wer hört, zu dem redet er klar. Wer nicht hört, zu dem redet er sogar noch in fremden Sprachen. Und wir müssen wirklich auch hier etwas lernen von Gottes Wesen und Ordnung, das oft nicht unserem Natürlichen entspricht. Das Natürliche will jeden gleich behandeln oder den Schwächeren hochheben, damit alles gleich ist. Aber in dem Fall sagt Gott, wer hat, dem wird gegeben. Und das entspricht auch unserer Erfahrung. Wenn wir willig sind und dem Herrn treu sind und gehorchen, wer kann nicht bestätigen, dass das Sprechen Gottes klarer wird? Dass er weiter Dinge zeigt, dass es weitergeht. Aber wenn wir irgendwo träge werden, in unserem Seelenleben gemütlich, was nicht in Angriff nehmen wollen, dann wird es vernebelt. Dann wird es unklar. Dann weiß man am Ende nicht mehr, was will eigentlich Gott gerade in mir behandeln? Ich weiß es gar nicht. Er sagt gar nichts. Ich höre seine Stimme auch gar nicht. Das zeigt genau dies. Und wie kommen wir da raus? Indem wir heute sagen, Vater, wenn du zu mir sprichst, ich möchte dem treu sein.
Amen.
Ich möchte dem nachgehen, mich behandeln lassen. Und nicht in dem Alten feststecken. Und dann können wir wirklich wieder so sein, sie haben das Sprechen Gottes und er gibt noch dazu.
Amen.
Ja. Den Herrn.
Amen.
Amen.
Herr, Amen.
Alles von dir.
Amen. Amen. Danken dir, Herr, für solch ein wunderbares Sprechen, das du uns zeigst, Herr.
Amen.
Dass wir dadurch gerüstet und zum Ziel durch dich gelangen, Herr.
Amen.
Ja, wir haben 2 Wege, wunderbare, gesehen. Und zwar das erste ist, dass der Herr Gericht hat. Und dann aber nicht nur Gericht, weil wenn es nur Gericht wäre, dann wären wir am Ende nicht mehr hier, sondern wir wären zu Asche geworden, weil es so viel Gericht gibt und hier wäre es leer. Deswegen hat der Herr uns auch noch einen zweiten Weg bereitet, dass wir zur Vollendung gelangen, nämlich wie es in Punkt C auch heißt, nämlich Gott pflügt auf Hoffnung hin. Und da ist der erste Punkt die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Der Herr ist wirklich dieser wunderbare Sämann oder Ackersmann, wie es auch in Jesaja beschrieben wird. Jesaja ab Vers 28, 24, wo steht, pflügt der Pflüger alle Zeit, um zu sehen, furcht und eckt er seinen Acker immer da. Und dann Vers 25, nicht wahr, wenn er eben gemacht hat, streut er Dill aus und sät Kümmel und pflanzt Weizen und Gerste und als Einfassung Hirse und Spelt. Und das ist wirklich so wunderbar. Der Herr hat in uns, als wir gläubig geworden sind, solch ein wunderbares Wort der Errettung in uns hineingesät. Und jetzt will er auch am Ende, dass es auch eine Frucht davon gibt. Denn wir kennen auch alle dieses Gleichnis in Matthäus 13, wo er spricht. Matthäus 13, ab Vers 3. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Der Sämann ging aus, um zu säen. Und dann werden die vielen Herzensböden erklärt. Aber wir haben hoffentlich alle diese Erwartung, dass wir diesen Boden in Vers 8 haben. Und anderes fiel auf den guten Boden und brachte Frucht hervor, etlich hundertfach, etlich 60 und etlich 30-fach. Und dann in Vers 9, wer ein Ohr hat, der höre. Das ist, diese Konstellation ist sehr wichtig. Nicht nur Genuss und nicht nur Gericht, sondern wir brauchen diese wunderbare Mischung. Wir brauchen dieses Gericht, dass wir dadurch gestärkt werden, den Herrn noch mehr zu erfahren, um dadurch etwas haben, was wir dann als Frucht hervorbringen können. Denn alles in dieser Welt kostet ja einen Preis. Nichts gibt umsonst. Wie sollte es dann beim Herrn anders sein? Es kostet uns auch einen Preis, gewisse Sachen zu lassen oder alte Gewohnheiten ablegen. Da kann ich selbst von mir auch sagen, dass ich auch in diesen Tagen etwas Neues entdeckt habe. Das hat mich auch einen Preis gekostet, denn es ging auch um die Vorbereitung und ich hatte mir besonders viel Mühe gegeben mit einer Sache und dann am Ende bekomme ich die Nachricht, ja, wir müssen leider dein Content um 90% streichen. Dann habe ich mir zuerst gedacht, es tut schon weh, ich habe mir so viel Mühe gegeben, jetzt kommt es nicht dran. Aber dann habe ich wirklich gemerkt, es ist wirklich dieser Stolz, der da hochkommen will und sagt, da siehst du, du hast etwas Wunderbares gemacht, lass jetzt nicht zu, dass dir dies alles geraubt wird. Und da habe ich gesehen, es kostet wirklich einen Preis. Aber durch dieses Gericht, das der Herr dann gegeben hat, kann ich wirklich etwas gewinnen, kann ich diese wunderbare Menschlichkeit des Herrn zum Beispiel gewinnen, dass sie sagen, okay, es ist ja aber nicht für mich. Ich mache es nicht, damit ich etwas habe, sondern damit der Herr zum Ausdruck kommt. Und das ist wirklich sehr wichtig. Und dann die weiteren Verse, die kann man dann auch lesen, noch Hebräer 12 und Jakobus 3 und Galater 6. 9 bis 10, die sprechen auch von dieser wunderbaren Frucht. Da haben wir, denke ich mal, heute noch ziemlich viel, können wir lesen und ziemlich viel Gemeinschaft darüber haben. Und das Gericht ist, wie schon erwähnt, soll nicht das Einzigste sein, sondern es muss eine gute Mischung geben, ausgewogen sein. Dass wir nicht denken, wir gehen durch Genuss in das Reich hinein. Dann denken wir, es ist alles so lieb und schön und wir werden alle am Ende entrückt werden und gehen, wo auch immer hin. Sondern die Schrift zeigt uns was anderes. Die Schrift zeigt uns, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes hineingehen. Nun, warum Trübsal? Nicht um uns zu plagen und uns eins draufzuhauen, sondern es soll uns zur Rettung dienen. Ich hatte diesbezüglich auch eine ganz gute Erfahrung. Ich habe gesehen, dass ich noch einen Zahnarzttermin hatte und da habe ich immer ein bisschen Furcht davor, weil ich weiß, wenn ich zum Zahnarzt gehe und der findet was, dann wird es ein Gericht geben. Der muss dann diesen Zahn, der dann nicht so will, muss er dann behandeln. Ich kann nicht sagen, nein, ich will jetzt kein Gericht haben. Dann wird der Arzt sagen, okay, aber dann wird es am Ende noch schlimmer und dann müssen wir den ganzen Zahn ziehen und dann am Ende hast du Wurzelentzündung und all dieses drum und dran. Und es ist doch lieber am Anfang kurz dieses Gericht anzunehmen, um dann am Ende etwas davon zu haben. Dann hast du zwar in dieser kurzen Zeit etwas eine kleine Entmutigung gehabt, aber danach ist die Freude viel größer, wenn du siehst, wow, ich bin durch diese Situation mit dem Herrn gegangen. Und ich habe den Herrn auch in dieser Situation als dieses wunderbare Brandopfer nehmen können, weil nicht aus meiner Situation hätte ich irgendetwas gemacht oder mich aufgeregt, aber ich habe den Herrn da als spezifisch dieses wunderbare Brandopfer genommen, der wo immer für den Willen des Vaters war und habe gesagt, okay Herr, jetzt will ich nicht aus dem Ofen springen, sondern durch dieses Gericht eine Frucht am Ende dem Vater bringen lassen. Und aber die Ermutigung ist auch ein wichtiger Teil, denn ohne Ermutigung haben wir keinen Weg voranzugehen. Die Ermutigung ist wichtig, weil der Herr will nicht, dass wir entmutigt werden, sondern dass wir mit Freude zum Ziel gehen, so wie es auch in den Psalmen steht. Wenn sie nach Jerusalem aufgezogen sind, sind sie alle traurig hinaufgezogen. Ich glaube, das steht da nicht so, sondern sie sind voll Freude nach Jerusalem hinaufgezogen. Warum? Weil der Herr ihnen ihren Zustand gezeigt hat. Sie haben den Herrn Buße getan und sind dann mit Freude hinaufgezogen zum Fest. Und das ist die richtige Konstellation. Zuerst muss der Herr uns etwas zeigen, dann kann er uns behandeln, dann können wir auch eine Frucht davor hervorbringen. Wie auch das Gleichnis vom Weingärtner, da sagt der Herr auch, dass er ist dieser wunderbare Weinstock. Wir sind nur die Reben. Und wenn wir Frucht bringen, dann reinigt er uns und wir können noch mehr Frucht bringen. Aber wenn wir keine Frucht bringen, so werden wir leider abgeschnitten und es gibt dann ein Gericht. Und in diesem Gericht möchte ich dann nicht landen. Lieber jetzt schon hier in diesem Zeitalter gerichtet werden, damit ich nicht am Ende den Preis zahlen muss und dann noch 1000 Jahre nachsitzen muss. Das wäre sehr schade. Aber um dies zu schaffen, um dieses Gericht anzunehmen, brauchen wir diese wunderbare siegreiche Menschlichkeit des Herrn. Der Herr, als er auf dieser Erde gelebt hat, hatte wirklich solch eine feine, reine Menschlichkeit. Wir können es in den Evangelien nachlesen und auf den Versen, die wir hier haben. Dazu ein Vers können wir dazu lesen, und zwar ist es Offenbarung 1, Vers 18, wo es heißt von dem Herrn, und der aber man kann noch Vers 17 dazu nehmen, um das Ganze komplett zu haben. Und als ich ihn sah, sank ich wie tot zu seinen Füßen. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war zwar tot, siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Wunderbar, wir haben solch einen lebendigen Herrn, der diesen wunderbaren Schlüssel hat. Und seine Menschlichkeit, die ist unverdorben. Die ist eine universale, wunderbare Menschlichkeit, die passt immer. In jeder Situation können wir den Herrn ergreifen. Und ich habe die Menschlichkeit des Herrn auch in vieler Weise schon erfahren. Ich denke mal, der Herr ist noch reich, er möchte uns noch viel mehr zeigen. Aber die Menschlichkeit des Herrn können wir erfahren, indem wir zum Beispiel uns nicht ärgern lassen, dass unsere alte Menschlichkeit hervorkommt oder dass wir unsere Gedanken auf den Herrn ausrichten lassen, unsere Gesinnung ändern, dass unsere Gesinnung auf das ist, was droben ist, und dass wir in Einfachheit auch mit den Menschen reden, dass wir nicht hohe Worte machen und das Evangelium viel länger machen, viel länger machen, als es eigentlich ist, und dann am Ende niemand weiß, worum ging es dir einfach. Um dies alles zu machen, brauchen wir diese wunderbare Menschlichkeit des Herrn, der immer diese perfekte Ausgewogenheit hatte, wie wir es auch in der ganzen Schrift stehen. Und wenn wir diesen Christus genossen haben und ihn als diesen Siegreichen erfahren hat, der wirklich diesen Schlüssel Davids hat, dann können wir auch den Vater zufriedenstellen. Denn es soll ja nicht ohne Ziel sein, das Ganze, sondern es muss ja auch ein Ziel haben. Und das ist ein wirklich wunderbares Ziel. Ich denke mal, darüber kann man noch mehr Gemeinschaft haben, weil das lässt sich nicht so einfach sagen. Sondern den Vater zufriedenstellen ist der zentrale Punkt in der Schrift, im Alten wie auch im Neuen Bund. Und dazu kann man auch lesen noch Hebräer, Kapitel 10. Hebräer, Kapitel 10, die Verse 7 bis 9. Welche davon sprechen? Damals sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht über mich geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Während er oben hin sagt, Opfer und Gaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und hast auch kein Wohlgefallen an ihn, die doch nach dem Gesetz geopfert worden. Hat er dann gesagt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt also das Erste auf, um das Zweite in Geltung zu setzen. Wirklich wunderbar. Dieser wunderbare Christus, der im Alten Bund beschrieben ist, in diesen 5 Opfern, die wir im 3. Buch Mose sehen, wurde im Neuen Bund als diese geistigen Opfer eingesetzt. Wir können den Herrn als diese wunderbaren, als diesen Reichtum der wunderbaren Opfer heute und Feste genießen, nicht in der Weise nach dem alten Bund, sondern in der Wirklichkeit im Geiste. Und dazu kann man sich auch das Chart ansehen, das man ganz hinten in der Gliederung findet. Da sind alle wunderbaren Feste und Opfer beschrieben. Und ja, Amen. Und was machen wir dann mit diesen Opfern? Lassen wir sie einfach so, wie sie sind? Nein, wir bringen sie dann Gott zum Genuss. Wir bringen sie ihm als ein Wohlgeruch. So wie wir es auch schon in der Schrift vielseitig gesehen haben. Dazu gibt es folgende Stellen, die man lesen kann. Und zwar Malachi 13 und 3. Buch Mose 21,6, aber auch 4. Mose 28,24. Die zeigen alle, dass Gott solch einen Wohlgeruch haben will, dass man ihm es opfern will und ihn so anbeten soll. Und diesen wunderbaren Christus können wir dann zu diesem wunderbaren Fest mitbringen. Wann bringen wir diese Speise mit? Nicht irgendwann, sondern, die Schrift ist sehr klar, bei den Festzeiten. Bei den Festzeiten im Alten Bund war es 3-mal im Jahr und heute ist es immer beim Tisch des Herrn. Nicht physisch, wie ich gesagt habe, sondern im Geist, Johannes 4,24. Und wann bringen wir oder wo bringen wir diesen wunderbaren Christus mit, um den Vater zufriedenstellen? In Jerusalem. Nicht mehr heute im irdischen Jerusalem, sondern heute ist Jerusalem im Geist. Der Hebräerbriefschreiber hat uns darüber gesagt, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist das himmlische Jerusalem. Also sehen wir, es hat sich nichts geändert vom alten zum neuen Bund. Nur, dass es jetzt in der Wirklichkeit alles praktiziert werden kann. Und wir können diesen Christus als die wunderbaren Opfer genießen, in unserer Woche unseren Korb füllen, um sie dann am Ende beim Fest des Herrn, dem Vater, zum Genuss zu bringen. Und das wird uns wirklich zum Ziel bringen. Und dies stellt dann den Vater völlig zufrieden, sodass er uns dann auch zum Ziel auf diesen wunderbaren Berg bringen kann. Ja.
Amen. Herr, wir loben dich. Amen. Herr, wir danken dir, dass du unser wahres Opfer bist.
Ja.
Amen. Wir beten, Herr, dass wir auch in die Wirklichkeit des Versöhnungsfestes kommen, Herr.
Amen. Ja.
Alles ablegen, was stolz und hochmütig ist.
Amen.
Und uns vor deine Hand demütigen.
Amen.
Dass du dich noch mehr uns offenbaren kannst.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Vater Gott, rette uns von diesem Wehe.
Amen.
Amen. Dass wir nicht da hineinfallen.
Amen.
Sondern dass wir uns viel mehr vor unserem Gott demütigen.
Amen.
Ja, um von dir geleitet zu werden bis zum Ziel.
Amen. Amen.